Ich habe euch einen Text vorbereitet, das steht im Römer 12. Also Römer Kapitel 12, Abvers 1, Seite 855. Ich lade euch ein, diese weißen Bibeln aufzuschlagen. Wenn jemand von euch gerne das in Großdruckbuchstaben hätte, habe ich es ein paar Mal hier in Großdruckbuchstaben hier nochmal ausgedruckt, weil die Bibeln doch sehr klein sind vom Schriftbild. Das ist ein wunderbarer Text, der über Gemeinde spricht, der über eine gesunde Kirche spricht, eine gesunde Gemeinde, wie Gott sich das wünscht. Und ich merke, das ist nicht nur für gesunde Gemeinde, sondern ich glaube, das kannst du übertragen auf eine gesunde Familie, auf eine gesunde Ehe, auf eine gesunde Firma, auf ein gesundes Betriebsklima, auf so vieles. Und wenn diese drei Punkte, die hier so erwähnt werden, das ist eine Bibelstelle, die ist dreigeteilt, Großkapitel 12, Abvers 1. Am Anfang spricht dieser Text davon, dass jeder von uns sich Gott hingeben soll. Dass jeder von uns mit seinem Leben sich an Gott festhalten soll. Nicht nur in Zeiten der Not, sondern auch in guten Zeiten. Suche Gott, suche eine Beziehung mit ihm. Und das ist das Fundament. Du kannst nicht Teil einer Kirche sein, im Sinne von, du kannst nicht Teil einer Gemeinde sein, einer Glaubensgruppe, wenn du nicht selber glaubst. Das geht nicht. Du kannst diesen Sitz warm halten, du kannst das Wasser verbrauchen hier, das darfst du und kannst, du bist unser Gast. Aber es ist unmöglich, Teil der Gemeinde Gottes zu sein, ohne diese persönliche Sache mit Gott geklärt zu haben, ohne ihn in dein Leben eingelassen zu haben und ohne gesagt zu haben, Gott, hier ist mein Leben, alles, was ich bin, alles, was ich habe, das ist mein Leben, ich gebe es dir hin, mach daraus was Gutes. Das ist so, so wichtig. Und der zweite Teil spricht davon, dass jeder von uns Gaben hat, Fähigkeiten hat. Und es gibt in Deutschland den Satz, Eigentum verpflichtet, aber wir Christen glauben daran, dass Gabe verpflichtet. Wenn Gott dir eine Gabe gegeben hat, dann ist es nicht, damit du sie dir ins Regal stellst, in die Vitrine und abends mal den Staub fegst und sagst, guck mal, das ist meine Begabung. Sondern dass du hast eine Pflicht, Begabung verpflichtet, mit dieser Gabe zu dienen, innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Menschen, wo du kennst. Krass gesagt, das ist der Grund, warum Gott dich noch auf dieser Erde lässt. Mal ganz krass gesagt. Weil Gott mit dir einen Plan hat, weil Gott dir Fähigkeiten gegeben hat, weil Gott dir Gaben gegeben hat und du deine Gaben und deine Fähigkeiten gebraucht sind, du einen Auftrag, eine Vision hast. Und das einzusetzen ist so wichtig. Ich kenne eine ältere Frau, die war immer wieder krank. Weißt du, wie sie gebetet hat zu Gott? Gott, gib mir Gesundheit, weil ich bin noch nicht fertig mit meiner Aufgabe. So hat sie argumentiert. Ist nicht schlecht, oder? Gesagt, Gott, es gibt so viel zu tun, ich habe noch so viel zu tun, du kannst mich noch nicht zu dir nehmen, gib mir wieder Gesundheit, dass ich wieder meinen Dienst machen kann, dass ich meine Aufgaben machen kann. Tabitha, eine Frau im Neuen Testament, die hat Kleider genäht für die anderen. Die Frau ist gestorben, ich glaube einfach aus Altersgründen. Und da gab es tatsächlich Leute, die sind hingegangen zu Paulus und haben gesagt, Paulus, wir sind nicht damit einverstanden, dass die Frau tot ist, weil wir brauchen die noch. Würdest du bitte beten zu Gott, dass die wieder lebendig wird, damit die ihre Aufgabe weiterführt? Die ist nicht in Rente gegangen innerlich, versteht ihr? Sondern die wurde gebraucht und die Leute waren der Meinung, Gott hat den Zeitpunkt falsch gesetzt und haben quasi Einspruch eingelegt und Gott hat das so gut gefunden, dass er sie wieder geweckt hat, zu Lebenden. Das wünsche ich mir auch, gell? Dass irgendjemand sagt, ey, der ist jetzt zu früh gestorben, ne? Da muss man noch mal beten, weil der war noch nicht fertig. Und genauso mit dir. Dass du gebraucht wirst, dass du deinen Teil hast auf dieser Erde. Dazu sind Gaben, Fähigkeiten da. Nicht, dass wir sagen können, oh, guck mal, ich habe die Gabe, die Fähigkeit. Nein. Gabe verpflichtet, sie einzusetzen. Und ich muss dir auch sagen, jeder hat eine Gabe. Die Bibel vergleicht das Ganze mit dem Körper. Ist ein Dickdarm schön? Nein. Brauchst du einen Dickdarm? Ja. Der schönste Dickdarm ist ein funktionierender Dickdarm. Leute, ohne den ist das Leben ein Elend. Oder die ganzen anderen Organe. Du kannst niemandem Fotos von deinem Darm zeigen und sagen, oh, guck mal, meiner, der ist besonders lang. Ja? Gibt auch unscheinbare Teile des Körpers, aber jeder ist so wichtig. Und deswegen, es gibt Gaben, die sind im Vordergrund, die sehen Leute und sagen, ach, guck mal, der oder die, oder oh, was die kann, kann ich ja nicht. Hör auf damit. Ohne Sehnen, ohne Haut, ohne Fett könnten wir. Fett ist was Tolles. Wenn unser Fettanteil bei Null wäre, wären wir tot. Richtig? So wichtig. Und dann der letzte Teil dieser Bibelstelle. Wir lesen von Beziehungen untereinander und Beziehungen, die sich verändern untereinander. Und das ist auch so wichtig. Wie leben wir Beziehungen in einer Gemeinde? Wie leben wir Beziehungen als Christen untereinander mit den Menschen in unserer Umgebung? Das baut alles aufeinander. Gott zu dienen ohne eine Beziehung zu ihm macht gar keinen Sinn. Das ist, weiß ich nicht, das ist Fleiß oder so, ja. Wenn du einen Dienst für Gott tust, aber du hast keine Beziehung zu ihm, das macht einfach keinen Sinn. Und wenn du aber versuchst, zum Beispiel mit Menschen gut umzugehen, hilft es so sehr, eine Beziehung zu Gott zu haben, zu wissen, was meine Gaben und meine Fähigkeiten sind, damit zu dienen. Und dann verändert es deinen Charakter, verändert es dein Wesen, die Art, wie du liebst. Dazu kommen wir noch. Römer Kapitel 12, Vers 1, lade euch ein, gemeinsam von Anfang an mitzulesen. Vers 1, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, so sprechen die Gläubigen damals untereinander, als Bruder und Schwester im Glauben. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem Gott Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ha. Das ist ein neues Leben, hier wird hier beschrieben. Leute, wenn jemand verliebt ist, interessiert ihn nur eine Sache. Ha, gefällt es dem anderen. Ha, freut er sich darüber. Kann ich ihm damit eine Freude? Das ist die einzige, alles andere ist so egal. Und Leute verlobt und verliebt sind und später hoffentlich auch, ja. So diese Frage, was tut dem anderen gut? Was kann ich anziehen, dass ich hübsch aussehe? Was kann ich kochen, dass ihm schmeckt, ja? Wie kann ich mir eine Freude machen? Was mag er nicht so? Was kann ich für ihn tun oder sie? Das ist so, das bewegt einen. Und das ist Ausdruck der Beziehung. Gott sagt, hey, genau das wünsche ich mir mit von dir. Dass du dir ständig diese Frage stellst, wie kann ich Gott eine Freude machen? Weil am Ende bist du nicht beraubt, sondern beschenkt. Wenn wir uns fragen, was macht Gott eine Freude, dann erleben wir auch seine Freude und es macht uns Freude. Wir glauben nicht an, wie der Islam, an einen Gott, den wir uns unterwerfen müssen und ausliefern müssen und der ist willkürlich, der macht mit uns, was er will. Heute hat er einen guten Tag, dann ist er gut. Morgen hat er einen schlechten Tag, dann haut er uns eins über die Rübe. Nein, wir glauben an einen Gott der Beziehung, an einen Gott der Hoffnung. Und dieser Gott, der sucht die Beziehung mit den Menschen. Und er will ihr ganzes Leben. Und das ist ganz schön viel. Du kannst nicht sagen, Gott, ich gebe dir so 1,5 Stunden sonntags meiner Woche und da bin ich ganz fromm und da interessiere ich mich für dich und danach schalte ich wieder ab. Gott sagt, nee, so geht das nicht. Ich will dich ganz, ich will dich immer, ich will dich in allen Stücken, auch nachts, wenn ich dich wecke, auch morgens, wenn du aufwachst, soll es mir gehören. Gott ist da ziemlich, man könnte sagen, eng, ganz besitzergreifend, ja. Aber ganz ehrlich, ich bin ja verheiratet, ich wollte auch nicht, dass meine Frau zu mir sagt, du, 1,5 Stunden dich zu sehen die Woche, das reicht wirklich. Ja, also komm, so, wir machen so eine Beziehung, 2 Stunden die Woche, ne? Und der Rest mach du, was du willst und ich mach, was ich will. Und so 2 Stunden, da halten wir Händchen, das reicht mir sonst. Oder die Kinder, wenn sie sagen würden, oh Papa, komm so, ne? Kannst du es von der Schule abholen und zur Schule bringen und uns Taschengeld geben, aber der Rest kommt aber jetzt, ne? Brauchen wir nicht. Da würden wir merken, es ist irgendwie krank. Gott will diese ganze Beziehung, dass wir vom Herzen mit ihm leben wollen. Und das ist so, so wichtig. Und dann der zweite Teil, ab Vers 3, lesen wir, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten als angemessen. Maßstab ist für die richtige Einschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Hier lesen wir davon von Selbsteinschätzung, von nüchterner Selbsteinschätzung. Und es gibt Menschen, die fallen von der einen oder von auf der anderen Seite vom Pferd. Es gibt Leute, die haben so eine hohe Selbsteinschätzung, gemäß dem Motto, Gott kann ja froh sein, dass es mich gibt. oder dass ich mich gerade für ihn entschieden habe. Ja? Das ist völlig maßlos und falsch und Sünde. Und es gibt aber auch wiederum die anderen Leute, die haben die Lügen des Teufels geglaubt. Ach, ich bin nichts, ich kann nichts. Und ach, meine Eltern haben mir schon gesagt, dass ich das nicht gut mache. Und ich bin nicht hübsch genug, nicht stark genug, nicht knapp genug. Ach, wozu gibt es mich überhaupt? Das ist genauso Sünde in den Augen Gottes. Wo Gott sagt, die richtige Selbsteinschätzung, die richtige Identität gibt uns Gott. Wenn wir in seinem Wort lesen, sagt er immer wieder, hey, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe einen Plan für dein Leben. Du bist gewollt. Noch vor der Erschaffung der Erde hatte ich einen Plan mit deinem Leben. Wunderbar habe ich dich geformt, bevor du in deiner Mutter schon drin warst. Gott hat so gute Pläne und wir müssen aufpassen, ihn zu fragen. Gott, was denkst du über mich? Wie siehst du mich? Und nicht, weiß nicht, ins Fernsehen zu gucken oder in den Spiegel oder weil wir auch immer wieder so glauben. Sondern wirklich Gott fragen, Gott, was denkst du über mich? Und das ist so, so wichtig und so gesund. Und Gott gibt uns auch ein Maß des Glaubens, das finde ich auch ein schönes Wort. Jedem von uns gibt Gott ein Maß des Glaubens und ich glaube, er entwickelt es auch weiter. Und wir müssen nicht so sein wie der andere. Das finde ich so gut. Uns gibt es einmal. Und Gott will auch nicht, dass es irgendeine Berühmtheit auf der Erde zweimal gibt. Es reicht ihm der eine schon. Jeder von uns ist einzigartig. Und weißt du was? Ich glaube sogar daran, dass Gott sich das ausgedacht hat, so wie du bist. Meisterwerke Gottes, das ist schon abgefahren. Du bist kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Das sagt ein Kinderlied. Du bist kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Wer weiß, wie das Lied weitergeht? Genau, du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dafür. Das singen wir mit den Kindern, dass die das früh reinkriegen, weil die das oft genug nicht hören. Gott hat dir Gaben geschenkt. Glaub nicht diese Lügen, ich bin nichts, ich kann nichts oder meine Hormone sagen gerade mir, ich bin nicht so toll. Glaub nicht den Hormonen, glaub nicht den Gefühlen. Schau immer wieder ins Wort Gottes, was das über dich sagt. Das ist seit Jahrtausenden festgeschrieben. Und Gott wusste schon damals, dass du es heute lesen wirst. Und dann sagt er weiter, es ist wie unser Körper. Es besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Krass, du hast eine Aufgabe. Das ist so verrückt, wenn ich mir überlege, unser FCG sind so 20, 30, 40 Leute. Und Gott glaubt daran, dass diese Leute jeder eine Aufgabe hat, dass diese Leute, jeder von ihnen eine Berufung hat in dieser Gemeinde und dass jeder ein notwendiger Teil ist. Das ist schon verrückt. Das heißt, wenn ich Gott nicht frage regelmäßig, wenn du Gott nicht fragst, Gott, was ist mein Teil, dann sind wir irgendwie, weißt du, unvollständig, behindert, nur auf halber Flamme. Wir sollen nicht warten, bis dann die Person dazukommt, die die Gabe hat und die Person dazukommt, die die Gabe hat, die dann vielleicht besser Geschirr spülen kann oder besser Staubsaugen kann oder besser die Getränke auffüllen kann oder besser beten kann. Wir sollen nicht darauf warten. Gott sagt, ich habe doch schon alles, was ich habe. Das ist doch mein Leib. Gott nennt seine Gemeinde sein Leib. Das ist verrückt. Gott sagt nicht, na warte noch ein halbes Jahr, da kommt die richtige Person mit der richtigen Gabe und da kannst du dann zugucken. Nee. Gott sagt, ich habe ein Leib. Einen vollständigen Leib. Und die Frage ist, wo sind wir dieser Teil? Wo füllen wir das aus? Wo folgen wir dem? So, so gut zu fragen, Gott, wo ist mein Teil? Und den auch auszufüllen. Gabe verpflichtet, ja. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Das ist so komisch in unserer Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo die Leute sagen, oh, Gottesdienst, da schalte ich mir den Fernseher ein, da schaue ich einen schönen Gottesdienst, da bin ich Teil der Gemeinde. Und wer ist auf dich angewiesen? Wo bist du ein Teil des Körpers? Was hat das mit Leib zu tun? Dass du die Fähigkeit hattest, den Fernseher einzuschalten? Wow, super, kriegt mein Zweijähriger auch hin. Hey, Gemeinde heißt, wir sollten aufeinander angewiesen sein. Das heißt auch, wenn ich in die Gemeinde komme, manche fragen sich, ja, warum komme ich jetzt gerade? Ich habe doch heute keinen Dienst. Vielleicht ist Gott auf dich angewiesen gerade. Vielleicht braucht jemand etwas. Vielleicht braucht er eine Ermutigung. Vielleicht siehst du ihn. Vielleicht braucht er einen Trost. Vielleicht einfach, dass sich jemand zu ihm dazusetzt, dass er nicht alleine sitzt und sich mit ihm unterhält. Vielleicht ist der andere auf dich angewiesen. Auch in der Familie. Vielleicht gibt es Zeiten, wo jemand sagt, ja, ich bin das fünfte Rad am Wagen. Ich bin einer der Geschwister so und so. Ja, die anderen sind so begabt und ich. Und was kann ich schon und so. Ne? Ich störe doch nur. Hey, Familie, Gott sagt, okay, wir sollen aufeinander angewiesen sein. Wir haben etwas zu geben. So, so wichtig. Und wir haben auch eine Unterschiedlichkeit. Ich wünschte mir, alle wären so wie ich. Haha. Und ich bin nicht immer froh, dass sie anders sind, so wie ich. Weil sie zeigen mir oft meine Schwächen, weil sie oft Stärken haben, wo ich Schwächen habe. Aber es braucht die Ergänzung. Es braucht die Ergänzung. Und manchmal fehlt das Verständnis, warum ist der andere so anders wie ich? Warum denkt er so anders? Warum handelt sie so anders? Warum macht sie sowas Komisches? Oder macht das halt eben nicht? Sieht sie das nicht? Sieht er das nicht? Und die denken sich vielleicht auch, warum macht er das so? Warum redet er das so? Hey, wir sind unterschiedlich und wir brauchen die Unterschiedlichkeit. Jeder von uns hat seine Aufgabe. Du bist alleine unvollständig. Ich bin alleine unvollständig und doch sind wir zur Gemeinschaft geschaffen. Weiter geht es in Vers 6, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Hey, da wird vom prophetischem Reden gesprochen. Das heißt, jemand ist jemand, der gut hören kann von Gott, der quasi gute Antennen hat, der Dinge hört, Dinge liest. Und hey Leute, das ist Arbeit. Also hören ist Arbeit. Gottes Stimme hören ist Arbeit. Ich hatte mal in der Gemeinde eine Frau, eine ältere Dame, so süß. Die kam fast jeden Sonntag mit einem prophetischen Wort oder mit einem Bibelwort. Und ich habe sie irgendwann gefragt, wie machst du das denn? Sagt sie, du, jeden Sonntag nehme ich mir 1 bis 1,5 Stunden Zeit vor dem Gottesdienst, wo ich nur höre. Da dachte ich, ja klar, das ist Arbeit, das ist Zeit. Schaltet sie alles aus, geht sie nicht ans Telefon, dann nimmt sie sich Zeit, weil sie sagt, ich gehe später in den Gottesdienst. Ich will was haben, was ich mitbringe. Und es war so süß. Ich habe manchmal in der Predigt irgendwelche Bibelstellen, waren zu viel, habe ich ausgelassen. Zack, bumm, die bringt genau die Bibelstellen. Ja? Und ich denke, hallo, okay. Merkst du, richtig roter Faden, man hat sich nicht abgesprochen und Gott gebraucht sie. Und die Bibelstellen treffen Leute, ermutigen Leute, machen Leute glaubensstark. Hammer. Ohne Absprache, aber sie hat sich Zeit genommen, sie hat ihren Dienst getan. Und ich war immer gespannt, wenn sie nach vorne kam, weil ich dachte, okay, Gott, was willst du mir damit sagen? Ja? Die hatte immer was zu geben. Prophetisches Reden ist so, so wichtig. Wir hängen es aber auch viel zu hoch. Wir machen es viel zu kompliziert. Das muss so und so sein. Das ist es bei Gott nicht immer. Mein Lieblingsbeispiel, auf einer Pastorenkonferenz über 1000 Leute, gibt es eine Zeit, wo prophetische Eindrücke geteilt werden. Hochgeistliche Pastoren, manche machen die Prophetien richtig kompliziert. Auf einmal ein kleines Mädchen, das ist in Deutschland, das ist bezeugt, dieser Fall, hat ein prophetisches Wort, sie soll nach vorne gehen ans Mikro und sagen, Gott liebt dich. Und sie gehorcht Gottes Stimme, sie geht nach vorne, fragt den Leiter, kann ich vorne gehen, diese Prophetie weitergeben, Gott liebt dich. Und der überlegt, naja, also bei dem, was wir bisher so gehört haben an tollen Prophetien, gut, machen wir ein bisschen Mischung, darf auch mal ein Mädchen was sagen. Ne? Stellt die sich hin und sagt, Gott liebt dich. Und die Pastoren denken sich, was auch immer sie sich da denken. Hinten sitzt einer, der saß morgens in seinem Zimmerlein und sagt, Gott, ich bin so fertig, ich kann nicht mehr, ich nehme mir das Leben, außer du sagst mir, du liebst mich. Der sitzt da drin. Und der ist auch gehorsam. Ne? Und der kommt da nach vorne und erzählt das. Ne? Also die merken die Leute, wow, lass uns nicht mit unserem Maßstab prophetisches Wort bewerten. Ne? Prophetisches Wort ist das richtige Wort zur richtigen Zeit. Es muss nicht lang, es muss nicht kompliziert sein. Aber sie hat ihre Gabe gehabt, ne? Und sie hat ihre Gabe eingesetzt. Was wäre, wenn sie ihre Gabe nicht eingesetzt hätte? Was wäre, wenn sie minderwertig über sich gedacht hätte? Ach ja, was habe ich da schon? Und was haben die für tolle Sachen gesagt? Hey, eine, die treu ihre Sache macht. Gott belohnt Treue. Das ist sein Wert. Und hey, das prophetische Wort wieder auf das gesunde Level gebracht. Das richtige Wort zur richtigen Zeit. In Übereinstimmung mit dem Glauben. Dann spricht er davon praktischen Diensten. Darf ich dir sagen, weil du etwas Praktisches für Gott machst, wenn du den Müll wegräumst, wenn du den Boden wischst, wenn du die Flaschen auffüllst, ist das genauso wichtig wie ein prophetisches Wort geben? Gott macht da keine Wertung. Auf der anderen Seite, wenn du diese praktischen Gaben hast, ist es die Gabe verpflichtet, so wie Eigentum verpflichtet. Du hast die Pflicht, deine Gaben einzubringen, deine Kreativität einzubringen. Meine Kirchen, wenn du manchmal Kirchen anschaust, alte Kirchen, was da Leute für eine Kreativität eingebracht haben, gell? Stundenlang haben sie da irgendwas geschnitzt, irgendwelche Reliefs gebildet, Hammer. Die haben sich da richtig Zeit genommen, die haben es erst abgegeben und montiert, wenn es fast perfekt war, ja? Richtig Muse reingesteckt. Hammer. Und wir sind genauso angehalten. Dann spricht er weiter, wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Lehren heißt, komplizierte Sachen einfach erklären können. Die Bibel, die komplizierten Sachen einfach erklären können. So dass Leute sagen, aha, das hilft mir, da kann ich was mit anfangen. Das ist eine Gabe, nicht nur für die Pastoren. Genauso im Hauskreis, genauso unter Freunden. Du sagst, oh, die kann aber gut was erklären. Ich rufe sie mal an, ich rufe sie mal ihn mal an. Was heißt diese Bibelstelle? Wie verstehst du das? Man hilft sich gegenseitig. Vers 8. Oder Kinderdienst, auch eine super wertvolle Gabe. Ja. Du musst Freude haben können, du musst die Kinder begeistern können. Und wenn du aber diese Freude hast, dann vergrab sie nicht, diese Gabe hast, sondern setz sie ein. Vers 8, wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Hey, seelsorgerliche Gabe, wir glauben daran, dass wir eine Seele haben und dass unsere Seele Sorge braucht. Und deswegen wünschen wir uns, dass es auch innerhalb der Gemeinde Leute gibt, die gut zuhören können. Ich muss euch enttäuschen, ich bin ein schlechter Zuhörer. Frag meine Frau. Also ich rede total gerne, wirklich. Es fällt mir nur total schwer zuzuhören. Und ich kenne Menschen, die hören total gerne zu. Die stellen Fragen und die wollen sogar die Antwort wissen. Das sind Leute mit einer seelsorgerlichen Begabung. Und das ist so gut. Wir brauchen die Ergänzung. Wir brauchen das Miteinander. Wir brauchen Leute, die sich gerne hinsetzen, auch nach so einem Gottesdienst, zum Kaffee und den anderen fragen, wie geht's dir? Und die wollen das wirklich wissen. Die wollen wirklich zuhören. Seelsorgliche Begabung, so, so wichtig. Darf man nie unterschätzen. So ein Schatz. Ich habe Leute in meinem Leben, die diese Begabung haben und die einfach mich anrufen und die wollen mir nichts von sich erzählen. Die wollen einfach zuhören, was bei mir so gerade los ist. Und die wollen am Ende mit mir beten. So gut. Seelsorgliche Begabung. Dann spricht weiter, wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Es gibt tatsächlich die Gabe der Finanzen in der Kirche, in der Gemeinde. Menschen, die gut mit Gaben, mit Finanzen umgehen können. Die gute Haushalte sind so gut, dass es ihnen reicht und über sich hinaus, dass sie Dinge spenden können, dass sie Dinge bauen können, dass sie Dinge ermöglichen können. Ich weiß nicht, wir sind jetzt hier unten, ihr wart oben noch nicht in unseren Räumen vielleicht oder in den Kinderräumen. Ich weiß, wir hatten einmal vor Jahren im Gottesdienst, total schön, hatten Kindergottesdienst, also so quasi Schülersegnung. Und wir hatten nicht so viele Kinder. Als wir hierher kamen, waren meine Kinder die einzigen Kinder in der Gemeinde, plus noch zwei ältere Teenager. Das waren alle Kinder, die wir hatten. Und auf einmal hatten wir eine Schülersegnung und in dieser Schülersegnung hatten wir 20 Kinder. Und wir haben gedacht, das ist zwar cool, aber was machen wir damit? Wir haben doch gar keine Kinderräume. Gott, und dann hatte jemand einen prophetischen Eindruck, total schön. Prophetischer Eindruck, und der sagte, da ist eine Kuppel und da ist ein Licht drunter und dann wird die Kuppel hochgehoben und da kommen Kinder und die werden vom Licht angezogen und das soll ein prophetisches Wort für unsere Gemeinde sein. Wir sollen ein Ort sein, an dem Kinder angezogen werden und wo sie von Jesus hören. Unser quasi Auftrag, unsere Vision an diesem Ort. Wir haben gesagt, das ist total cool, aber wie soll das gehen? Wir haben keine Kinderräume, unsere Räume sahen aus, als ob da einer sich übergeben hätte auf den Teppich vor vielen, vielen Jahren. Ich habe da noch Bilder davon. Die haben schon gerochen nach alt, die haben schon ausgesehen nach alt. Da würde ich meine Kinder niemals drauf krabbeln lassen. Und es gab Menschen, die kennen unsere Gemeinde, also nicht persönlich, die waren noch nie in unserer Gemeinde und denen hat Gott aufs Herz gelegt, zack, wir finanzieren euch die Kinderräume. Die haben die Gabe der Finanzen gehabt. Und wir haben so gesagt, hey Leute, aber wir können es euch nicht zurückzahlen. Wir haben es nicht. Also wenn wir es hätten, hätten wir es ja schon selber renoviert. Ja, das ist total toll, dass ihr euch, uns das geben wollt, aber wir können es euch das niemals zurückgeben. Dann haben wir gesagt, okay, dann geben wir euch das Doppelte. Wir haben uns den doppelten Betrag überwiesen. Damit haben wir alle Kinderräume renoviert. Hey, weil da hat jemand seine Gabe gehabt, versteht ihr? Und die hat seine Gabe da ausgelebt und damit ist sie zum Segen geworden. Und die Personen freuen sich jedes Mal, wenn sie von uns Fotos geschickt bekommen, wie es den Kindern geht und dass es gute Kinderstunden gibt und dass die Kinder von Jesus hören. Die sind hell begeistert. Die erleben ihre Zinsen, verstehst du? Die erleben ihre Zinsen. Gerade in unserer Zinszeit ist das viel sinnvoller, ja? Es ist eine Gabe, das einzubringen, sich dann darüber zu freuen. Dann heißt es hier, wer für andere Verantwortung trägt, das sind Leiter, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wir brauchen Leute auch, die führen, die leiten, die organisieren, die Vorbild sind für andere. Und da werden sie ermutigt, hey, lass es nicht an der nötigen Leidenschaft tun. Wir sollen nicht zu Verwaltern werden, wisst ihr? Sondern wir sollen sagen, hey, wir leiten mit Leidenschaft, weil es Gottes Sache ist. Dann heißt es, wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Dann gibt es Menschen, die merken, oh, der hat Not, der hat wenig, die hat Not, die hat wenig, die braucht Hilfe, vielleicht Klamotten, vielleicht was zu essen, vielleicht Wohnraum. Und die unterstützen die Leute. Und da finde ich es so interessant, bewahr dir ein fröhliches Herz. Manchmal ist es gar nicht einfach, mit notbedürftigen Leuten fröhlich zu bleiben. Weil diese Leute manchmal nicht fröhlich sind. Und dann gibt er gleich die Warnung und sagt, guck, dass ihr das mit fröhlichem Herzen tut. Holt euch von Gott immer wieder dieses fröhliche Herz. Lasst euch Frohsinn geben. Und das war alles Gaben. Und ich bin mir sicher, jeder von euch findet sich da irgendwo wieder. Und ich will euch so ermutigen, in euren Gaben zu dienen, weil ich über Jahre sagen kann, vielleicht 20 Jahre, ja, 20 Jahre ist ganz gut. So alt bin ich ja doch. Mit 14 bin ich zur Gemeinde gekommen oder mit 14 habe ich mich taufen lassen. Mit 14 wurde ich Mitarbeiter. Und das Erste, was mir gesagt wurde, hey, super, du bist Teil der Gemeinde, hier ist die Arbeit. Wo willst du mitdienen? Und ich muss sagen, das hat so viel Gutes in mein Leben gebracht, in meine Familie gebracht. Das hat mich so viel gelehrt. Ich habe so viele Fehler machen dürfen. Und die Leute haben mir nicht den Kopf abgesägt. So gut, ja. Ich dürfte da drin wachsen. Und ich muss nur so viel lernen. Und ohne das Dienen und sich einbringen in der Gemeinde, machen die folgenden Verse überhaupt gar keinen Sinn. Also erst die Beziehung mit Gott, dann das Gott dienen und dann die Art, wie wir miteinander umgehen. Vers 9 steht, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Vers 9, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Ich finde es das Schönste und das Schwierigste, jemanden zu lieben, mit dem ich über Jahre mitarbeite. Kann das irgendjemand nachvollziehen? Also Leute, die du nur so vom Sonntag kommen und gehen siehst, die kannst du lieben, weil du kennst die nicht. Und die kennen dich ja auch nicht. Ne? Aber wenn du mit Leuten mitarbeitest, man am selben Flug zieht, man dasselbe Reich Gottes baut und dann kennen die meine Schwächen, dann kenne ich ihre Problemchen. Und die dann zu lieben und mich geliebt zu fühlen von denen, das ist nicht dieses romantische Liebe, weißt du? Das ist genauso in Beziehung. Wenn du verheiratet bist, irgendwann kennt der andere ja deine Stellen, ne? Deine Sweet Spots, deine süßen Stellen und dann die bitteren Stellen auch. Und dann sich noch zu lieben, dann noch Liebe füreinander zu haben, ist eine ganz andere Liebe wie diese am Anfang. So, ah, wie süß und toll und hahaha. Ha, ha. Ich glaube, davon spricht diese Bibelstelle. Den anderen zu lieben, obwohl er so komisch ist, obwohl ich für den so komisch bin. Die Liebe soll echt sein, das ist damit gemeint. Nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Damit ist auch gemeint, seht das Gute in dem anderen. Das ist Arbeit, das ist kein Gefühl, das ist keine Emotion. Das ist Arbeit, sagt Gott, ich will das Gute in dieser Person sehen. Gott, du hast mir vergeben, du hast mir verziehen, du liebst mich, das ist unverständlich. Und dass du diese Person vergeben hast und sie liebst, ist für mich auch unverständlich. Ist zumindest beides unverständlich. Du bist größer, ja? Ich muss ja nicht alles verstehen. Aber das ist Liebe, das ist Güte. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Das ist ein Befehl. Wie kann ich dem anderen meine geschwisterliche Liebe zuteil werden lassen, indem ich ihm manchmal auch vergebe, indem ich manchmal Dinge auch vergesse, indem ich für ihn bete, indem ich ihn segne, indem ich den Kontakt mit ihm nicht abbreche, indem ich ihn nicht ignoriere, indem ich ihm trotzdem die Hand gebe, indem ich daran arbeite, ihm mit Freude die Hand zu geben und in die Augen zu schauen, indem ich ihm nicht die kalte Schulter gebe. Leute, das kostet Kraft. Das ist Arbeit. Das kommt nicht so. Aber genau dazu ruft uns Jesus auf und sagt, ihr seid mein Leib, ihr seid super. Denke Gott, sagt, ihr seid meine Braut, ohne Fehler und Runzel. Sag ich, Herr, hast du eine gute Brille? Bist du verliebt oder was? Hast du eine gute Brille? Ihr seid meine Braut, ohne Fehler. Sag Gott, du musst ja echt verliebt sein, ja? Du musst uns echt lieben. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Oh, ich soll den anderen höher achten als mich selbst. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Leute, das ist so wichtig. Oft bauen wir Gemeinde so, dass wir den Heiligen Geist gar nicht brauchen. Wir würden es gar nicht merken, wenn er gar nicht auftauchen würde. Das ist eine riesige Gefahr. Immer wieder zu sagen, Gott, wir brauchen dich. Gott, wir liefern uns dir aus. Gott, wir laden dich ein. Heiliger Geist, mach die Dinge lebendig in unserer Mitte. Bei aller Organisation und Professionalität und was auch immer. Gott, wir brauchen dich. Wenn du nicht kommst und uns nicht segnest, dann sind wir arm. Gott, wir bleiben in der Abhängigkeit von dir. Und das musst du immer wieder auch mit Gott klären. Gott, gib mir ein brennendes Herz. Und du wirst es merken, wenn du mit Gott unterwegs bist über Jahre, auch wenn du dienst über Jahre. So schnell schleicht sich dieser Alltag ein, dieser, oh, ich habe keinen Bock. Oh Gott, es ist so schwer. Oh Gott, und das noch und der noch. Und sag, hey Gott, gib mir ein brennendes Herz. Gib mir ein brennendes Herz. Kann man auch in Beziehung übertragen. Gott, gib mir ein Brennen für meine Ehe. Gott, gib mir ein Brennen für meine Kinder. Gott, gib mir ein Brennen für meine Verwandte. Gott, gib mir ein Brennen für meinen Nachbarn. Ein brennendes Herz. Nicht ein kaltes Herz, sondern ein brennendes Herz. Das ist ein Geschenk Gottes, was wir uns aber auch erbeten dürfen. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch nichts vom Gebet abbringen. Wir brauchen Gebet und wir haben viel zu wenig Gebet. Wir haben heute auch nicht so viele Leute gebetet, habt ihr vielleicht gemerkt. Wir sind noch nicht so die Gebetshelden hier, zumindest nicht im Öffentlichen, vielleicht weil wir das von unserer früher Vergangenheit nicht kennen. Es gibt ja andere Länder, die machen Gebetsnächte oder beten stundenlang erstmal vom Gottesdienst. Da ist Luft nach oben, Halleluja, ja. Wir haben noch was wir lernen können, was wir entwickeln können. Vielleicht brauchen wir auch das füreinander beten. Dass wir auch sagen, du, mir fällt es gerade total schwer zu beten, ich kann es nicht, kannst du für mich beten? Kannst du mir helfen, dass mein Gebet wieder intensiver wird, dass ich Gebet wieder in meinen Alltag schaffe einzubauen, bei all dem, was ich zu tun habe? Weil das ist Reden mit Gott. Das durchschnittliche Ehepaar in Deutschland redet 3 Minuten am Tag miteinander. Jetzt könnte ich krass Gegenfrage fragen, betest du mindestens 3 Minuten pro Tag? Ey, das sage ich nicht, um irgendjemandem ein schlechtes Gefühl zu geben, aber sagen, hey, um eine richtig gute Beziehung zu haben, da geht mehr. Na? Da geht mehr. Und wir merken auch, wenn wir mit Menschen mehr reden, dann wird die Beziehung auch besser. Und genauso mit Gott. Helft Gläubigen, die sich in der Notlage befinden. Lasst sie in ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Soweit. Hey, ich kann dich nur einladen an der Stelle, wenn du hier Dürkheimer und in der Gegend bist oder da, wo du aus der Gemeinde herkommst, bring dich in deine Ortsgemeinde ein. Das wird dein Leben verändern. Das wird dich sehr viel kosten an Zeit, Geld, Mühe, Kraft, Gesundheit, Nerven. Aber es lohnt sich, weil jede Beziehung kostet genau das. Und ich glaube, dass Gott sagt, es ist seine Braut, es ist sein Traum, die Gemeinde, die Ortsgemeinde. Bill Hybels sagt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Stolzer Satz. Ich will euch dazu ermutigen, klick dich in die Ortsgemeinde ein und erlebe diese Dinge, dass sie nicht Theorie sind im Römer 12, sondern dass sie für dich Realität werden.